Ich habe drei Hauptlinien Meier. Meine Mutter, ihre Mutter war Meier EU aus Henhül. Henhül bei Hemau. Mein Vater ist Meier EY, Kind aus Eutenhofen, Gundelshofen. Und meine Großmutter väterlicher Seiten ist Meier, kommt aus Rasch bei Baschberg in der Oberpfalz.
Wie schreibt man das?
Das Meier schreibt man AI. Und früher haben es alle geschrieben M-A-I-R, Meier. Und dem ganzen Meier sind alle zurück bis 1600, also nach dem 30-jährigen Krieg.
Es ist kein gewöhnlicher Stammtisch, der sich da im Gasthaus zum alten Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens in München zusammengefunden hat. Um drei Tische herum sitzen gut 20 Mitglieder der Bezirksgruppe des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde e.V. Bei Brotzeit, Bier und Wein und angeregter Unterhaltung. Es gibt nur ein Thema und das verbindet sie alle.
Wo stamme ich her? Wo gehöre ich hin? Ahnenforschung im Aufschwung. Sie hören ein Feature von Regina Vandal.
Man hat mir schon in der Familie die Äußerung gemacht, wie kann man denn überhaupt mehr erforschen, indem es so viele gibt. Und das sind alles Bauern gewesen, das muss ich dazu sagen. Und ja, und dann ist es gut, weil es sesshaft sind. Und dann habe ich alles als Briefprotokolle in Amberg geholt und konnte es belegen bis hinter, also 1580 oder so weit geht. Und konnte hier in München ein Hauptstaatsarchiv auch nochmal suchen. Finde ich auch nochmal was.
Wenn so gleiche Namen sind, manchmal sind auch die Vornamen noch gleich, der Josef Meier und so weiter. Also dann kann man auch die Taufpaten bei den Kindern, kann man die Taufpaten aufschreiben und dann sieht man, weil das immer die gleichen Taufpaten sind, dann sieht man die Familien.
Die Genealogie, das Erforschen der eigenen Familiengeschichte, ist vielen Menschen zum Steckenpferd geworden. Überall im Land bemühen sich Vereine um private Ahnengeschichten. Im Internet gibt es ein unüberschaubares Angebot an einschlägigen Seiten. Und im Online-Buchshop Amazon können Interessierte unter mehr als 100 deutschsprachigen Gebrauchsanweisungen zum Thema wählen. Von der Genealogie für Anfänger bis zum Abenteuer Ahnenforschen. Das Neue? Das Überraschende daran ist vor allem, dass die Suche nach den eigenen Wurzeln nicht mehr wie früher vor allem Rentner oder Adelige umtreibt.
Sondern zum Beispiel auch den 20-jährigen Anton Huber aus Gelting bei Markt Schwaben im Osten der Landeshauptstadt. Der angehende Rechtspfleger ist seinen Vorfahren schon seit dem Teenageralter auf der Spur. Nicht zum ersten Mal peilt er daher zielstrebig ein imposantes Gebäude in der Münchner Pacelli-Straße an.
Wir sind jetzt beim Archiv des Erzbistums München-Freising. Ich glaube, das war ehemalige Kirche und die haben das im Grunde irgendwann umgebaut. Ich glaube, das ist sogar zur Zeit von Säkularisation, aber da müssen es eher die Leute fragen als mich. Also ich gehe da eigentlich immer rein und denke mir so, ich freue mich jetzt mal schon drauf, ich denke, vielleicht findet man wieder was Gescheites. Man muss sich ein bisschen die Zeit freischaufen, dass man reinkommt. Bin ich beim Amtsgericht angestellt, jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit, wie als Schüler manchmal, wo man auf den Nachmittag sich noch Zeit habe, nicht mehr können. Genau, jetzt sind wir im Vorraum, jetzt müssen wir eigentlich gleich unsere Taschen abnehmen, weil das merken Sie, dass da die Taschen rumflackern. Klar, es könnte jemand rüberfallen und vor allem man könnte da was mitnehmen, kann man auch verstehen. Das sind ja schon so Sachen gestohlen worden, da herinnen. Jetzt kommt dann gleich wieder Herr Götz, gell?
Grüß Gott, Herr Huber.
Grüß Gott, Herr Götz. Grüß Gott, in den hochheiligen Hallen.
Ja, so ganz hochheilig sind wir gar nicht. Wir sind ein ehemaliges Kirchengebäude und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in einem Teil der alten Münchner Karmelitenkirche das Archiv des Erzbistums untergebracht. Unser Lesesaal, also der Raum für die Besucher, das ist der schönste Raum, den wir zur Verfügung haben, denn dieser ehemalige Sakristeiraum hat den Zweiten Weltkrieg überstanden. Darum kann man bei uns unter Stuck und unter zumindest Resten von Deckenbildern forschen. Papier, Schreibzeug und Laptop, den viele heute dabei haben, den darf man natürlich mit in unseren Lesesaal nehmen. Taschen und Ähnliches nicht, auch nichts zu essen und zu trinken und alles, was sonst unseren kostbaren Originalen schaden könnte.
Also ich habe jetzt einmal dabei, mein Laptop natürlich, aber mein Notizblock, wenn man noch was mitschreiben muss. Ein Riepel, das ist sozusagen ein Wörterbuch für die Familienforschung, ist einmal ganz gut, wenn man was braucht. Und heute habe ich noch eine Chronik dabei von einem Ort Gammelsdorf, wo wir vielleicht heute noch was suchen. Das weiß ich aber jetzt noch nicht genau, ob wir dazu kommen. Aber ich habe früher digitalisiert auf dem Laptop, wo man da einfach mal schnell nachschauen kann, wenn man was braucht.
Flüstern.
Ja, genau. Das ist Frau Bogner, das ist eine Mitforscherin von mir. Und wir sind eher doch Zufall, die ist mit meinem Opa in die Schule gegangen, also so weit zum Alter von den Forscher eigentlich. Und wir sind da eher doch Zufall drauf gekommen, dass wir auch jemals miteinander verwandt sind.
Warum wir Sie jedes Mal gnadenlos bitten, ist, dass Sie sich in unser Besucherbuch eintragen. Dem kämen Sie heute auch nicht aus.
Okay.
Wobei Sie sehen, Sie sind also für heuer die Nummer 3126. Also im Laufe der letzten Jahre haben wir eigentlich Jahr für Jahr so an die 3500 Besucher gehabt. Und wenn ich einmal schätzen soll, sind es wahrscheinlich 2000, die zur Familienforschung zu uns kommen.
Immer mehr reinschreiben, genau.
Und jetzt auch nachblätteln, wie oft der Heuer schon da war.
Das ist ein wunderschöner Raum.
Das muss ich noch ganz ehrlich, ich habe es erst nach 2 Jahren gemerkt, dass das eine schöne Decke ist. Das werden Sie gar nicht glauben. Das ist wirklich, man ist da so besessen auf die Wohnforschung, dass man gar nicht einmal einen Decken aufschaut.
Und das war die Sakristei.
Genau, dieser Raum war mal die Sakristei dieser Kirche und es steht in der Mitte immer noch die alte Säule aus Tegernseer Marmor. Drüber ein Gewölbe, das ein italienischer Stuckateur, Francesco Marazza, so um 1715 mit Stuck überzogen hat. Und da drin zumindest noch Reste von Deckenbildern, die eine von den Karmeliten besonders gepflegte Frömmigkeitsform darstellen, nämlich die Skapulierfrömmigkeit. Wir gehen jetzt heute einmal separat noch nebenan, damit wir niemand anderen stören, aber da steht auch ein Lesegerät.
Archiv Oberrat Roland Götz, der sich diesmal persönlich der Anliegen von Anton Huber annimmt, ist nicht nur ein versierter Kenner seines Fachs, sondern betreibt seinen Beruf mit echter Leidenschaft. Bei Anton Huber, der dieses Mal eine großmütterliche Linie zurückverfolgen möchte und dafür die Daten einer Eheschließung im Dorf Mauern bei Freising braucht, macht er heute eine Ausnahme. Der junge Mann darf den entsprechenden Matrikelband, so nennt man die kirchlichen Verzeichnisse, direkt einsehen. In einem hermetisch verriegelten Raum, der normalerweise Besuchern nicht zugänglich ist.
Ich führe Sie jetzt sozusagen ins Allerheiligste des Archivs, nämlich das Magazin, wo die originalen Matrikelbände stehen. Da riecht es anders. Sie hören auch die Klimaanlage, die hier dafür sorgt, dass es den Papieren gut geht. Bei einer etwas kühleren Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit möglichst nicht über 50% hält sich eigentlich Papier und Pergament sehr gut und lange. Es sind über 9000 Bände aus fast allen Pfarreien des Erzbistums München und Freising. Die stehen auch relativ dicht im Regal, einer am anderen. Und wenn Sie da die Regale entlang schauen, merken Sie, die schauen ganz unterschiedlich aus. Es gibt kleine, große, dicke, dünne, lange und schmale Formate. Und die stehen jetzt hier nach dem Alphabet der Pfarreien und sind dann so durchnummeriert, wie man es im Verzeichnis auch findet. Also da stehen wir jetzt am Regal und sehen die 15 Bände, die aus Mauern bei uns vorhanden sind. Der erste, ein relativ kleiner Band, der nächste nicht größer, aber dafür mehr als doppelt so dick. Und dann wird das Format schlagartig größer in der späteren Zeit. Jetzt schauen wir mal die Trauungseinträge an. Oh, da merkt man, dem Band ist irgendwann einmal nicht gut gegangen. Da ist was abbröselt oder auch abgefressen. Und da haben Sie jetzt die
Handschrift. 10.01.1761 oder was? Genau, der lange Eintrag da ist das.
Incipit anno 1761. Es beginnt das Jahr 1761, Januarius unterm 10. Sponsalia de futuro cora me subscripto et presentibus testibus Marco Burkhardt, Hansel Miller, Michaele Holzer, Schmied in Mauern, Adamo Mittermeier, Herzog und Valentino Meyer, Mittermeier von Niederdorf, Contraxit Honestus Juvenis Georgius, Honesti Johannes Fronsböck et Margarete Uxoris Eius ad hoc viventis filius legitimus, cum pudica Magdalena, Honesti Michaelis Stangelmeier, Niedermeier, die Niederndorf, selig, et virtuose Agnetis Uxoris Eius ad hoc viventis, filia legitima.
Der hat schön geschrieben, der Pfarrer.
Der Pfarrer hat schön geschrieben. Und dann haben wir nach diesem Verlöbniseintrag, der auf den 10. Januar datiert ist, dann noch die Weitere Bemerkung: Copulatio post trinam denunciationem nullo reclamante fuit facta solemniter in facie ecclesiae ad sanctum Johannem Baptistam in Mauern Arme Johanne Josepho Peisel Parocho Lotzi in presentia prefatorum testium die vicesima sexta januarii vivant in pace. Also nach dem Verlöbnis und nachdem dreimal die Eheschließungsabsicht von der Kanzel verkündet worden ist und niemand dagegen Einspruch erhoben hat, ist diese Eheschließung vor dem Angesicht der Kirche auch wirklich vollzogen worden durch den Pfarrer von Mauern in Anwesenheit der genannten Zeugen, und er wünscht ihnen dann noch vivant in pace, sie mögen in Frieden leben. Ein freundlicher Pfarrer. Wenn man dann nachschauen will, wie es denn mit dem Ehefrieden manchmal wirklich ausgeschaut hat, muss man in ganz andere Regionen unseres Archivs gehen, nämlich in die Ehegerichtsprotokolle, die wir für die Gegenden im Chiemgau bei uns erhalten haben, und da schaut es dann natürlich oft nicht mehr so aus wie am Anfang. Da gibt es dann Anträge auf Trennung von Tisch und Bett, weil der Ehemann die Ehefrau misshandelt hat oder die Ehefrau die Hauswirtschaft vernachlässigt. Es gibt dann auch Fälle, wo es dann nach dem Verlöbnis überhaupt nicht zur Eheschließung kommt und wo die Frau dann von ihrem vermeintlichen Bräutigam Schadenersatz verlangt. Und solche Dinge spiegeln sich dann nicht mehr in den Matrikeln, sondern wie gesagt in anderen Dokumenten unseres Archivs.
Ahnenforschung. Der Begriff hat auch Jahrzehnte nach Kriegsende keinen recht guten Klang. Seit die Nazis von jeder deutschen Familie einen Arier-Nachweis verlangten, wird die Geschlechterkunde mit der NS-Ideologie in Verbindung gebracht. Nur allzu gern halfen damals viele Genealogen bereitwillig mit, Begriffe wie Sippe und Rasse unterm Volk zu verbreiten und unselige Wörter draus zu machen. Immerhin, heute dient der Ahnenpass der Großeltern vielen jüngeren Hobbyforschern als Grundlage für ihre eigenen Recherchen.
Anton Huber verlässt sich bei der Suche nach den Stangelmeiers in seiner Ahnenreihe auf die Verzeichnisse, die seit dem 16. Jahrhundert die Ortspfarrer über Geburten, Trauungen und Todesfälle in den sogenannten Pfarrmatrikeln registriert haben. Die Bände im Münchner Bistumsarchiv sind sicherungsverfilmt. Das heißt, der Archivbesucher bekommt in der Regel nicht das Buch in die Hand, sondern kann die für ihn interessanten Seiten mittels sogenannter Mikrofisches über ein Lesegerät einsehen.
Ich habe am Anfang alles handschriftlich mitgeschrieben, aber es ist eigentlich inzwischen so gewesen, dass ich gesagt habe, es ist von der Masse, was man finden kann, und zum Mitschreiben einfach am gemütlichsten, wenn man es am Laptop hat. Und vor allem, ich habe am Anfang meine komplette Ahnenliste mitgeschleppt, und das waren dann auf einmal drei Ordner voll. Wenn ich gesagt habe, das bringt es nicht mehr, das geht nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns einmal digitalisieren. Und dann habe ich mir einen Laptop gekauft. Und so ist das dann eigentlich angefangen. Genau. So. Jetzt haben wir da Wirbelfisch. Oh ja, 76 gefangen, so 1791. Jetzt packen wir einfach mal einen vierten Fisch. Da kann man Glück haben. Wenn jetzt der normale Mensch da reingeht, dann denkt er sich, oh Gott, was ist denn das für eine Sprache? Die Pfarrbirke ist eher lateinisch gegangen, also die lateinische Sprache in die Birche ist eher das, was ein bisschen unserer Schrift heute gleicht, aber auch mit altdeutschen Ansätzen. Und wenn man natürlich in die Briefprotokolle beim Gericht richtig liest, hat man richtig die Kurrentschrift. Es ist nochmal eine Abwandlung, wo man wirklich sagt, da muss man schon, braucht man Zeit. Da muss man ein paar Schriften gelesen haben, bis man das lesen kann. Ist alles in Latein geschrieben. Man muss da aber jetzt auch nicht die Angst haben, wenn jetzt das Latein ist, oh Gott, das kann ich nicht lesen. Die Pfarrer haben meistens einen von mehreren Lateinkinder als einer, der jetzt aus der Schule kommt. Ich habe auch ein paar Jahre Latein gehabt. Ich muss sagen, ich habe Latein nicht so gern mit, ich habe es auch nicht so gut können, aber ich habe da eigentlich bis jetzt immer alles lesen können, weil die haben nicht wirklich die großen lateinischen Sätze drauf gehabt. Es ist im Grunde immer der gleiche Eintrag, bloß mit anderen Namen meistens, mit einmal ein paar Abwandlungen drin. Was ich jetzt einfach mache, das ist jetzt einmal die Ehe sozusagen abschreiben. Ich habe früher das so gemacht, dass ich einfach bloß die Namen rausgeschrieben habe, aber ich kann jedem empfehlen, einfach das komplett abzutippen, auch wenn es ein bisschen Arbeit macht. Schreiben wir das halt ab, da haben wir den Michael Strangelmeier als Brautvater. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir dann weitermachen, weil wir mengen eigentlich dann einer von Michael Strangelmeier, wo kommt denn der überhaupt her? Wo ist der her? Kommt der aus von dem Hof in Niederndorf, wie jetzt der Ort heißt, in der Pfarrei Mauern? Oder kommt er vielleicht wo ganz woanders daher? Wo ist seine Frau her? Wann ist er gestorben? Wann ist sie gestorben? Hat sie vielleicht noch mit geheiratet? Das wissen wir nicht genau. bei der Stanglmeier, da weiß ich jetzt, dass 1774 rum gestorben ist. Wir müssen auch noch raus, warum ist es gestorben? Das steht oft drinnen, muss nicht drinnen stehen.
Schon um 1530 wurden die evangelischen Pfarreien verpflichtet, Kirchenbücher zu führen. Für alle katholischen Pfarrämter schrieb 1563 das Konzil von Trient Tauf- und Trauungsmatrikeln verbindlich vor. Bis zur endgültigen und lückenlosen Umsetzung hat es oft wieder eine Zeit gedauert, aber in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren in den meisten Pfarreien Matrikel vorhanden. Von den großen Verlusten im Dreißigjährigen Krieg abgesehen, wird heute nahezu alles, was noch vorhanden ist, zentral in den Archiven der Bistümer aufbewahrt.
Die Bistumsarchive sind in der Regel die wichtigsten Anlaufziele bei der Suche nach den Ahnen, ehe es zu den besitzgeschichtlichen Quellen, also zum Beispiel den Grundbüchern in den Stadt- oder Staatsarchiven, weitergeht. In allen Lesesälen herrscht stets andächtige Stille. Beim Stammtisch des Landesvereins für Familienforschung in München sind diese Räumlichkeiten und das dort tätige Personal ein nie versiegender Quell des Erfahrungsaustausches.
Man darf in Regensburg nicht miteinander sprechen. Der Chef ist so streng. Also man darf nicht sprechen, obwohl man ja sich immer austauschen muss, wenn man was nicht lesen kann.
Ich habe festgestellt, dass ich eine Hochzeit am 30. Februar habe. Gibt es ja gar nicht 30. Februar. Gibt es nicht. Und dann haben wir sie im Zug drüber unterhalten. Da hat sie gesagt, aber das zeigst du mir jetzt. Und dann haben wir natürlich sofort die Hochzeit 30. Februar rausgesucht. Und in dem Moment ist der Chef gekommen und hat uns ganz schön, weil wir gesprochen haben miteinander im Archiv drin, haben wir ganz schön geschimpft gekriegt.
Um 5 ist Schluss. Der kommt 10:50 rein und sagt, so meine Damen und Herren, oder meine Herrschaften, jetzt ist Schluss und macht das Licht aus.
Und es ist kühl, glaube ich, jetzt.
Das ist ja, es ist kalt. Nicht also nur kühl, es ist kalt. Das waren 14 Grad auf dem Archiv.
Also da haben sie ein paar erlebt, Unterhosen auch lange und dann nochmal eine Hosen drüber und Pullover und nochmal Jacken und so. Ja, dann können sie schon aushalten. Bis Mittag.
Und in anderen Archiven, in Würzburg zum Beispiel, dürfen sie ihre Kopien selber machen, dann kosten sie, ich glaube, 80 Cent das Stück.
Ja, nach Würzburg muss ich wegen der Ahnen meiner Frau.
Es sind nicht viele Daten mehr da, weil vom Krieg sehr viel verbrannt ist.
Ich habe zum Beispiel viel Archiverfahrung hier im Staatsarchiv, im Bayerischen Staatsarchiv.
Hauptstaatsarchiv?
Nein, nicht im Hauptstaatsarchiv, sondern von dem von Oberbayern. Da habe ich sehr viel gefunden. Meine Vorfahren sind viele Lehrer und da habe ich zum Teil wirklich die ganze Lehrergeschichte von 1780 rum bis 1900 gefunden. Was mich am meisten gefreut hat, war eine Lehrerprüfung von einem meiner Vorfahren, wo handschriftlich drinsteht, warum er Lehrer werden muss, was der für Eigenschaften haben muss, Rechenaufgaben, Schreibaufgaben. Und das habe ich alles da gefunden und das habe ich schon sehr gefreut. Die Kopien kosten auch nicht so viel, ich glaube 1 Euro pro Stück.
Weil vorhin gerade das Würzburger Bistumsarchiv angesprochen worden ist, man kann auch die Mitarbeiter bitten, die Dokumente herauszusuchen, die man gerne haben möchte, aber das kann sehr teuer werden.
Und dauert lange.
Die haben mir, nein, in Würzburg hat es bei mir nicht lange gedauert, aber die haben mich gebeten, eine Preisgrenze zu nennen und ich war ganz großzügig, habe ich gedacht, und habe 300 Euro gesagt. Und dann habe ich ihnen geschickt, was ich schon habe und gebeten, mir jeweils die Vorfahren herauszusuchen. Dann haben sie mir geschickt, nach 3 Wochen oder so, für 300 Euro, das, was ich ihnen geschickt hatte und eine Generation vorher noch dazu jeweils. Dann habe ich mich beschwert und habe gesagt, das ist Halsabschneiderei und das sollte bei der katholischen Kirche nicht unbedingt passieren. Dann haben sie gnädig noch eine Generation dazugestellt.
Ja, Stadtarchiv ist auch sehr teuer. Da muss man auch die Zeit bezahlen und unter Umständen kommt nichts dabei raus.
Ein vom Forscherdrang infizierter Mensch lässt sich von solchen Unbequemlichkeiten nicht abhalten. Einmal angefangen, können die meisten nicht mehr aufhören und vergraben sich immer weiter hinein in alle erreichbaren Verästelungen des eigenen Stammbaums. Ein Begriff, den man übrigens am Stammtisch nur in Verbindung mit Rassehunden und Rassepferden gelten lässt. Doch was veranlasst immer mehr Menschen, Vorfahren auszugraben, die seit Jahrhunderten friedlich unter der Erde liegen? Warum stöbern sie Verwandte auf, mit denen sie nichts verbindet außer einem Nachnamen? Was treibt jemanden im Dickicht von Kirchenbüchern, Fotos, alten Pässen, Zeugnissen, Tagebüchern, Sterbebildern oder Briefen zu wühlen? Bei dem jungen Anton Huber waren es einfach nur ein paar Ungereimtheiten in der Familienhistorie.
bin mit 13 eigentlich dazu gekommen, dass ich mal herausgefunden habe, dass mein Uropa aus dem Hof von meiner Mama herauskommt. Meine Eltern kommen aus dem gleichen Dorf, aus zwei großen Hefen, aus der Christi und der zweitgrößte Hof. Und dann bin ich einfach mal zum Opa mütterlicherseits gegangen und habe gesagt, du Opa, weißt du da was? Und dann sagt er, ja, da hat schon mal einer was gemacht. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gedacht, irgendwas passt da nicht. Die Linie, die passt nicht. Und da haben sie dann mal irgendwann Hofnamen und Familiennamen durcheinander gebracht. Weil früher war es so in Bayern, zumindest in Südbayern ist es so, dass der Hofname ganz wichtig war. Zu meinem Opa sagt mir immer, der Hammer Matt und ich muss jedes Mal nachdenken, weil ich kenne ihn bloß unter Martin Bichler. Und deswegen ist es zum Teil dann so gewesen, dass halt der Pfarrer hat den auch bloß gekannt, zum Teil hat er vielleicht den Familiennamen gar nicht mehr gewusst. Das war das Erste. Und meine Mama hat immer gesagt, die Ismaier, die war auf dem Grabstein von unserer Familie drumstehen. Also jetzt mütterlicherseits, die haben mit uns nichts zu tun, die haben an meinem Hof dort gewohnt. Und mein Opa hat dann gesagt, nein, die sind mit dir verwandt. Aber ich gesagt, jetzt schau mal, wie die mit mir verwandt sind. Und dann habe ich herausgefunden, dass halt einfach die Oma von meinem Opa eine geborene Ismaier war. Und die einfach dann, weil es die einzige Tochter war, dann den Hof übernommen hat. Das Lustigste ist halt, dass ihre Mama, von derer die Mama, die den Hof übernommen hat, die zuerst mit meinem Vorfahren väterlicherseits verheiratet war. Aber weil der ihm schon eine Ehe davor gehabt hat, ist gar nicht meine Vorfahrin. Zumindest von der einen Seite, von der anderen Seite schon wieder. Und dann kommen wir natürlich auf sowas raus, was ich da mitgebracht habe, mal so eine Übersicht. Das ist eine ganz wilde Geschichte. Der älteste Vorfahre, den habe ich leider namentlich bis heute nicht rausgekriegt. Wahrscheinlich hat er Wolfgang Gesirer geheißen, aber das ist alles unter Vorbehalt. Der ist mit mir, das bin ich da unten, 10-mal verwandt. Also das ist eine wahnsinnige Geschichte. Also vor allem lustigerweise ist er noch so, dass ein Vorfahre auch noch der eine Tochter gehabt hat und das ist sogar noch der Vorfahre von meiner Freundin, die es draußen noch getroffen haben. Also da kommen sie in wildeste Geschichten rein. Also wahrscheinlich ist dem seine Mama, die haben es sogar als Hexe angezeigt. Also es ist noch nicht sicher, ob das wirklich seine Mama war. Die Vermutung gibt es vielleicht, aber wir sind im Bereich von 16 oder 20. Die hat sie dann selber sogar noch, die haben das Hexe verhaftet, die hat sie sogar noch selber umgebracht dann in einem Turm in Minger. Die ist vor Gericht gestanden. Lustigerweise kann man dann fast sagen, ich bin 10-mal von einer Hexe stamme ab, sozusagen. Wenn man es ganz wild nimmt.
Dicker Nebel hängt über der oberbayerischen Stadt Töging am Inn. In der ehemaligen Arbeitersiedlung eines Aluminiumwerkes wohnt im frisch renovierten Haus Maria Pfaffinger. Mehr oder weniger aus einer Laune heraus hat die 55-jährige Chemotechnikerin vor Jahren begonnen, ihre Ahnen dem Nebel des Vergessens zu entreißen.
Es war die Zeit, wie die Kinder schon in der Schule waren, beziehungsweise im Kindergarten der Kleiner. Und irgendwann war es mir dann langweilig. Mit rein Hausarbeit, dann bin ich halt in den Speicher gegangen. Und da habe ich eine ganze Schachtel mit alten Sachen gefunden. Und da hat mein Mann von seinen Großeltern alles so aufgekommen. Also der war Postillion und da war halt das Horn und da war halt die Schachtel mit den ganzen Sachen, die wahrscheinlich schon ewige Zeiten keiner mehr angeschaut hat. Und dann habe ich viele, viele Ansichtskarten gelesen. Die deutsche Schrift, die habe ich noch ein bisschen gelernt. Und dann habe ich da so eine Art Lebenslauf von den Großeltern zusammengestellt und dann bin ich allerdings nicht mehr weitergekommen. Und dann zu unserem großen Glück hat es damals einen Kreishämmerpfleger von Altötting gegeben, den Herrn Stockner. Und der war sehr hilfsbereit, der hat das Archiv, das Pfarrarchiv damals recht gut ausgebaut. Der hat uns also meine Schwester und ich muss ich dazu sagen, die ist da auch recht rührig. Da haben wir dann den Start gemacht in dem Archiv, das war mein erstes Archiv. Ich kann mich dann an Spruch erinnern, da hat es geheißen, also von den Tiere, also von den Viecher, da weiß man den Stammbaum und von den Leuten oft nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Also ich kann jetzt nicht das Original zitieren und das hat mir schon irgendwie zu denken gegeben. Und dann ist halt mit einfacheren Sachen losgegangen, mit Fotos, was man überhaupt noch hat. Meine Oma hat damals noch gelebt, die habe ich eigentlich ganz viel fragen können. Dann auch noch von meinem Großvater, ein Bruder, von dem habe ich eigentlich auch noch einiges erfahren, aber leider muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich habe viel zu wenig gefragt. Man kann dann einfach an bestimmte Sachen nicht mehr ran, also die findet man in keinem Archiv. Es heißt oft mündliche Überlieferungen, da wird so und so viel dazu, oh ja, das ist schon gut und schön, aber wir haben auch jetzt erst ganz kurz einen Beweis, dass die mündliche Überlieferung stimmt. War ich in München im Stadtarchiv Und wir haben da so mündlich überliefert gehabt, so 1919, dass da einer erschossen worden ist. Von meinem Großvater, der Stiefbruder war das. Das hat es immer so geheißen. Und mehrere hat man nicht gewusst. Und wir haben jetzt tatsächlich den Eintrag, sogar den Zeitungsausschnitt gekriegt. Und das war kein Gerücht. Also es war wirklich am Bahnhof als Zuschauer da am Januar 1919 ist er erschossen worden. Und da steht der Name in der Zeitung drin. Und leider ist niemand mehr da, den man fragen kann, warum haben die das totgeschwiegen? Das sind halt so Sachen, die halt dann nicht mehr zum Klären sind.
Die bittere Erkenntnis, dass man die alten Fragen hätte sollen, bevor es zu spät ist, trifft irgendwann fast jeden Hobbygenealogen. In der Anleitung des Landesvereins für Familienkunde für den richtigen Einstieg heißt es daher gleich am Anfang:
Befragen Sie Ihren Verwandten- und Bekanntenkreis soweit noch lebend, schriftlich oder per aufgenommenes Interview, das Sie anschließend niederschreiben. Zeigen Sie Fotos, die Sie gefunden haben. Sie werden Geschichten und Anekdoten hören, die Sie nie aus anderen Quellen erfahren könnten. Neben dem Datensammeln ergibt sich der schöne Effekt, dass schon lange nicht mehr gepflegte Familienbeziehungen wieder aufleben.
Einen schönen guten Abend. Mir geht es darum, wie verlässlich ist das, was man von anderen Leuten hört, oder auch wie verlässlich ist das, was man selber niederschreibt zum Beispiel. Es geht also nicht nur darum, jetzt einzuschätzen, wie man das nehmen muss, dass einem jemand sagt, sondern es geht auch einem selber so, dass die Erinnerung eben sich verändert. Und wie das zustande kommt, welche Mechanismen da vorherrschen, das möchte ich Ihnen zeigen.
Vortrag beim Landesverein für Familienkunde.
Wenn Sie sich also mal selber zurück versuchen zu erinnern, aus welchem Lebensalter haben Sie denn Erinnerungen? Also bei mir geht es insofern recht einfach. Ich bin 1939 von Nürnberg nach Stuttgart gekommen und war da also 4 Jahre und ein paar Monate.
Werner Bub referiert über die Funktionsweise des Gedächtnisses und das Problem, dass sich Erinnerungen im Laufe des Lebens verändern können. Ein Beitrag zur Quellenkritik, heißt es in der Einladung.
An was kann ich mich erinnern, an Nürnberg in dieser Zeit? Das sind nur 3 Dinge. Das eine ist, ein Zeppelin ist drüber geflogen. Dann, wie es in der Wohnung von den beiden Omas ausgeschaut hat. Aber andere Dinge weiß ich nichts mehr. Und auch in der Literatur heißt es, also erst ab 4 Jahren geht es eigentlich los. Also manche mit 3 Jahren, 4 Jahren. Das hat mit der Gehirnreifung zu tun, das heißt mit dem Ausbilden der neuronalen Netze. Man sollte einen Mitschnitt machen, also nicht nur reden lassen und mitstenografieren oder so irgendwie was, sondern einen Mitschnitt machen, denn das ist eigentlich die primäre Quelle. Dann ist eben wichtig, dass die Leute über Selbsterlebtes sprechen, also nicht so sehr über das, was sie von anderen gehört haben. Man ist total davon überzeugt. Ja, warum? Aus Filmen, aus Erzählungen, aus Berichten, diese Geschichten, die finden es immer wieder bei Zeitzeugen.
Man merkt schon, Familienforschung bedeutet Arbeit, Lernen und kritische Betrachtung. Das ist oft mühsam, kann einem aber mehr bringen als gedacht. So hat sich zum Beispiel Maria Pfaffingers Leben, seit sie sich auf die Spur ihrer Ahnen gemacht hat, zwar nicht grundlegend, aber doch merklich verändert. Neben den üblichen Romanen und Biografien stehen in ihren Regalen heute auch Bücher über Geschichte, Heimatkunde, Brauchtum und Handwerk. Ein Computer wurde angeschafft und irgendwie hat sich für die Chemotechnikerin das Spektrum des Wissenswerten deutlich erweitert.
Also ich bin bei 2 Heimatbundvereine, Geschichtsvereine, sehr aktiv, also bei beiden in der Vorstandschaft. Also haben Vorträge mit so geschichtlichen Themen und überhaupt beschäftige ich mich halt mit Geschichte mehr. Und ich fahre halt auch gern in die Gegenden, wo ich forsche. Ich sammle dann auch mal Ansichtskarten, was halt jetzt eigentlich auch schon ganz schön schwierig ist, weil Ansichtskarten von ganz kleinen Orten sind natürlich sehr gefragt, schwer zu kriegen. Und dann schaue ich mir die Orte an und auch die Bauernhöfe. Also ins Niederbayerische Reich geht es halt von meiner Oma ihrer Seite. Es gibt Generationen, die ganz viel aufbauen. Da habe ich ein Beispiel, wenn ich das erzählen darf. Da war eine Bayerin, die hat, glaube ich, 5 Kinder gehabt und da hat jeder einen Hof gekriegt. Also irgendwie haben die eingeheiratet und sie hat, oder teilweise sogar gekauft. Dann eine Generation später ist eher alles abgebaut worden. Aus der Familie sind 2 Priester, also einer ist Professor in Regensburg und der andere ist Pfarrer gewesen und hat die Pfarrerkirche geheiratet und ist in den Laienstand. Dann haben wir halt auch, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Von meiner Oma sind zwei Stiefschwestern, die waren ins Kloster gekommen. Eine ist drinblieben und die andere ist austreten und geheiratet. Das war halt natürlich auch nicht das Selbstverständlichste. Ich meine, jetzt ist es vielleicht anders, aber ich war auch zu den Orten. Man möchte ja dann schon wieder wissen, wie haben die gewohnt, wo haben die umeinander gezogen. Weil dann war interessant die Berufe, teilweise große Bauern, teilweise so Zeigler. Bis zum 16. geht es runter in die Bezeichnungen. Dann aber auch so eine Tuchschererin, das weiß ich heute noch nicht ganz genau, was das ist. Und also Weber und dann auch also Handwerker, Schneider, ist sind ganz viel vorgekommen. Von meinem Mann war es eher interessanter von den Berufen her. Die haben ja in der Richtung Salzhandel, also waren ganz viel beschäftigt, Traunstein, dann Reichenhallerei. Und da ist dann auch einer nach Amerika ausgewandert. Also da ist es schon ein bisschen interessanter. Also bei mir ist es halt rein urbayerisch. Also ich bin aus Altbayern nicht rausgekommen.
Bautzen, das bezeichnet in alten Texten und Urkunden keine sächsische Stadt, sondern einen kleinwüchsigen, einen Zwerg. Solarium ist kein Sonnenstudio, sondern ein Bodenzins, also eine Abgabe. Hofierer sind Musikanten und ein Schopenhauer ist kein Philosoph, sondern einer, der hölzerne Schöpfkellen herstellt. Es gibt zahllose Begriffe, die den unerfahrenen Familienforscher beim Lesen von alten Schriften völlig überfordern.
Damit das nicht passiert, gibt es das Wörterbuch des Waldkreiburgers Reinhard Riepel. Der 64-jährige Wirtschaftsingenieur, Autohändler und Psychologe ist bei seiner eigenen Familienforschung vom Sammler zum Jäger geworden.
Das war also so, dass eines Tages unsere Kinder heimgekommen sind und haben in der Schule dann so ein Blattl gekriegt und da ist drin gestanden Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Und dann sind die gekommen und haben gesagt, kannst du uns das einmal ausfüllen? Und dann habe ich festgestellt, dass ich praktisch so gut wie nichts weiß, weil meine Großeltern, die waren alle schon dort, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und ich habe da herzlich wenig gewusst. Und um das auszufüllen, war es nötig, dass ich tatsächlich einmal ins Archiv fahre. Und bin da also nach Passau ins Archiv gefahren. Und ursprünglich habe ich gesagt, gut, bis zu den Urgroßeltern mache ich das und dann langt das. Aber irgendwann findet man dann das so spannend, und zwar, wie ich noch also wenig Ahnung davon gehabt habe, da war ich also der Meinung, dass man halt praktisch gar keine Chancen mehr hat, dass man seine Vorfahren dann noch weit zurück erforschen kann. Ich war der Meinung, gut, der Adel, der hat da Aufzeichnungen und da gibt es eine ganze Reihe von Unterlagen. Aber wenn die Vorfahren eben einfache Leute waren, wenn das Bauern waren oder kleine Häusler, wo willst du da lang suchen? Das war mir gar nicht klar, dass also da in den Archiven und vor allen Dingen auch in den Kirchenbüchern nur eine Fülle von Unterlagen liegt und man also, wenn man Glück hat, 12, 13, 14 Generationen lückenlos nur erforschen kann. Und dann ist natürlich so, dass das mit der Zeit, also am Anfang interessieren einen halt einfach die reinen Daten. Wer waren jetzt die Eltern von dem und wer waren die Eltern von der und wann haben die geheiratet und wann sind die gestorben? Und irgendwann ist einem das dann zu wenig, dann interessiert man sich dafür, ja, wir haben die gelebt. Mit der Zeit macht einem einfach diese Suche Spaß und sowas rauszufieseln. Und so gerade wenn so ein bisschen was schwierig ist, das rauszufinden, es nimmt praktisch ein Eigenleben an. Irgendwann geht es gar nicht mehr jetzt darum, dass das wirklich die eigenen Vorfahren waren. Also bei einem weiß ich, der sucht seit Jahren, sucht der jemand, also da steht dann irgendwo drin, der kommt aus Steißpurch bei Nürnberg. Und wir haben schon alles möglich versucht, das zu lokalisieren und kriegen es nicht raus. Und der schaut halt überall in alle möglichen Gemeinden nach, aber nicht irgendwo den findet. Ich kann mich auch erinnern, ich bin einmal im Diözesanarchiv in München gesessen. Da sind ja die Mikrofilm-Lesegeräte und da geht es normalerweise ziemlich gesittet und ruhig zu, also damit man die anderen nicht stört. Und dann ist einer neben mir gesessen, also ein älterer Herr, und plötzlich springt er auf wie von der Tarantel gestochen und denkt mir, was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, jetzt habe ich den gefunden, den suche ich schon 30 Jahre. Und das sind halt so Sachen, was so Leute dann auch anspart, da irgend sowas. Also das ist irgendwie dann, man kennt sich vorher wie ein Detektiv, sowas rauszufinden.
Aus der spannenden Suche ist im Laufe der Jahre das Nachschlagewerk geworden, das heute beinahe jeder Familienforscher bei seinen Recherchen an der Hand hat.
Wörterbuch zur Familien- und Heimatforschung in Bayern und Österreich. So lautet ganz exakt der Titel des fast 500 Seiten starken Werks, das Reinhard Riepel jetzt in dritter und stark erweiterter Auflage im Eigenverlag herausgegeben hat. Der große Aufschwung der Ahnenforschung hat dafür gesorgt, dass Anfragen aus der Schweiz, aus Holland, sogar aus Australien und den USA kommen. Der Riepel, wie das Lexikon im Fachjargon heißt, steht nach Angaben seines Verfassers nicht nur bei Privatleuten, sondern auch in zahlreichen Archiven und Bibliotheken in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich.
Jetzt sage ich einmal mein Reich unten, mein Büro im Keller, damit Sie mal sehen, was ein Familienforscher im Laufe der Zeit da alles an Literatur anhäuft. Das sind jetzt zum Beispiel fast alles Bücher, die ich mir im Laufe meiner Forschungen angeschafft habe. Diese roten Bände da zum Beispiel, die sind alle von Aschau. Chroniken von Aschau, von Niederaschau, von Hohenaschau im Chiemgau. Da sehen Sie zum Beispiel das Riederinger Heimatbuch, Heimatbuch Prien. Und dann der Müller-Peter von Sachrang, der ist für mich deswegen interessant, weil der bei einem meiner Vorfahren aus Aschau ist er als behandelnder Arzt eingetragen, im Sterbeeintrag. Da kommt dann Bayerischer Wald, Böhmerwald, von meinen Vorfahren mütterlicherseits. Und das sind halt alles so Sachen, die sich da halt im Laufe der Zeit da ansammeln. Aber das und dann natürlich auch eine alte Ausgabe vom Brockhaus. Da herum haben wir nur eine ältere Ausgabe. Und dann kommen wir zu meinem eigentlichen Büro. Und da sehen Sie also, dass da also noch weitergeht. Sehen Sie zum Beispiel, da steht das deutsche Wörterbuch von Grimm, 33 Bände, eine wichtige Quelle, aber meine allerwichtigste Quelle, wenn ich irgendwas nicht weiß, wo ich zum ersten nachschaue, ist das schwäbische Wörterbuch von Fischer. Das sind diese 6 Bände hier, die kennt bei uns kaum jemand. Das meiste, was da drin steht, gilt für Bayern ganz genauso. Die Ausdrücke, das ist also nicht bloß rein schwäbisch. Und wenn Sie jetzt das einmal vergleichen, bei uns ist natürlich der Schmeller bekannt. Und jetzt schauen Sie einmal die Bände vom Schmeller an und schauen Sie einen so einen Band vom Fischer an. Dann sehen Sie also, dass in einem so einem Band vom Fischer schon so viel drinsteht wie in die 4 Bände vom Schmeller. Wobei natürlich der Schmeller nach wie vor für jeden Familienforscher in Bayern unverzichtbar ist. Also ein Schmeller, den muss man einfach haben. Da sind jetzt natürlich auch so ganze, also eher so spezielle Sachen, so, also Wörterbücher über Familiennamen und alles Mögliche über Krankheiten. Also diese ganzen Bände, die haben also alle mit Familienforschung zu tun und die habe ich mir halt alle auch im Zusammenhang mit Familienforschung angeschafft. Ach, der Computer ist sehr wichtig. Ohne Computer könnte man die Daten überhaupt nicht mehr verwalten. Also ich habe 2 große Dateien. Die eine umfasst mittlerweile 65.000 Personen. Da sind keine Isolierten drin. Isoliert heißt, die sind alle über, manche über 100.000 Ecken irgendwie mit unseren Kindern verwandt. Also da gehören die Linien von meiner Frau jetzt auch dazu. Das sind natürlich x Ecken und die sind zum großen Teil auch nicht blutsverwandt, sondern halt nur verschwägert oder angeheiratet oder so. Und dann habe ich noch eine zweite Datenbank für mein Spezialforschungsgebiet. Das sind die Abdecker und Scharfrichter. Da habe ich mittlerweile 75.000 drin, aus ganz Europa. Also die zu verwalten, wäre ohne Computer überhaupt nicht mehr möglich. Gut, dann gehen wir wieder rauf, gehen Sie vor, bitte schön.
In mühevoller Kleinarbeit hat Reinhard Riepel angefangen, die alten Schinken in seinem Keller systematisch auszuwerten. Er hat Quellen verglichen, Zweifelhaftes doppelt und dreifach nachgeprüft und seine Stichwörter im Kontakt mit anderen Familienforschern um viele Details ergänzt. So ist sein Werk langsam aber sicher auf mittlerweile weit über 20.000 Stichwörter angewachsen.
Zum Beispiel im Bayerischen Wald unten, da gibt es dann Einträge, da steht drin, der ist aus der neuen Welt. Und denkt man so, ja gut, wenn der aus Amerika gekommen ist, dann brauche ich da nicht mehr weiterforschen. Die neue Welt ist da drunten aber ein Ausdruck für die Gegend um Breitenberg rum. Ein großes Problem ist zum Beispiel auch, dass man Ausdrücke findet, die es heute auch noch gibt, aber die heute eine andere Bedeutung haben. Wenn früher die Rede war von Freundschaft, dann hat man nicht einen Freund gemeint, sondern einen Verwandten. Die Freundschaft hat früher Verwandtschaft bedeutet. Oder jetzt zum Beispiel unter dem Buchstaben B stehen, Bubenkammer oder Bubenkeller, das war der Schlafraum für die Knechte. Und Bubenmeister, das war ein Schullehrer. Und Burb oder Bub, das hat man früher nicht bloß also für Knaben gesagt, für Jungen, sondern das war eine Bezeichnung für jede unverheiratete männliche Person. Der nächste Eintrag dann ist Büble. Das hat eine Reihe von weiteren Bezeichnungen gehabt, zum Beispiel Steiner, Peter, Mutzen, Schalk. Und das war also ein kleines Stoffjackerl in Bolero-Form. Dann kommt Bubo Brandiger. Das ist eine Leistendrüsenschwellung. Dann kommt Bubulkus oder Bubsecus, das war ein Ochsenknecht oder ein Rinderhirt. Dann geht es weiter mit Bucinator, das war ein Trompeter, Posaunist, ein Hornbläser, ist die erste Bedeutung. Oder zweitens ein Nachtwächter. Und ein Bucinator Bellinus war ein Hornist beim Militär. Und das sind eben alles so Bereiche, die hier gesammelt und erklärt sind. Und bei den Archivaren, die sind sehr oft mit immer denselben Anfängerfragen konfrontiert. Und das nervt die natürlich. Jeden Tag kommen wieder die Leute und stellen wieder dieselben Fragen. Ja, was heißt denn das und was heißt denn das? Für die ist das natürlich prima, wenn die sagen können, da hinten steht ein Buch, da steht das alles drin. Und dann haben sie die lästigen Fragen wenigstens für eine Zeit lang los.
Ein Spezialgebiet Riepels sind die Abdecker und Scharfrichter. Kein Wunder, hat er doch den sechsmaligen Beweis gefunden, dass er in seiner Ahnenreihe einen Abdecker namens Schlehuber hat, einer weit verbreiteten Abdecker- und Scharfrichterdynastie in Bayern und darüber hinaus.
Oft wurde das Amt des Henkers aus praktischen Gründen mit dem des Abdeckers zusammengelegt. Die Tierkörperverwertung sorgte für das finanzielle Auskommen des Scharfrichters und die Abdeckergehilfen konnten bei einer Hinrichtung als Henkersknechte assistieren.
Seine Abstammung aus einer anderen bayerischen Abdecker- und Scharfrichterdynastie, der Kuisels aus Schongau, hat den Münchner Autor Oliver Pötsch bewogen, seine Vorfahren genauer unter die Lupe zu nehmen. Hauptsächlich natürlich den hierzulande zum Glück ausgestorbenen Beruf der Familienvorstände. Das Ergebnis seiner Recherchen kann sich sehen lassen.
Dass ich aus einer Henkersfamilie stamme, das wusste ich schon relativ früh, so als Jugendlicher, fast als Kind. Das war immer so ein bisschen Gespräch in der Familie. Und wenn wir wandern waren und uns war langweilig, dann hat die Mama wieder ein bisschen was über die Henkerei erzählt. Und so richtig beschäftigt habe ich mich damit aber dann erst so im Studium. Ich habe dann festgestellt, dass wir einen Ahnenforscher in der Familie haben. Das ist der Cousin meiner Großmutter gewesen. Und der hat wirklich alles zu diesem Thema gesammelt. Und das war für mich unglaublich spannend, als ich den da mal besucht habe. Der hat so eine Kammerl vollgestellt mit Karteikästen bis oben hin, wo also unsere Vorfahren bis ins 16. Jahrhundert aufgelistet sind. Und da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Habe dann von dem Literatur bekommen, habe dann festgestellt, dass über die Henker es eigentlich unglaublich wenig gibt. Und das meiste, was man über die Henker weiß, sind eigentlich Klischees. Dass die Henker weitaus mehr waren, gerade in den kleinen Orten, wissen eigentlich die wenigsten. Insofern war das dann für mich eine Form von Ehrenrettung, als ich dann gesagt habe, ich mache erstmal eine Sendung drüber im Radio. Und im Rahmen dieser Recherche habe ich dann festgestellt, das ist ja ein total spannendes Thema für ein Buch. Also der Henker, eine unglaublich interessante Figur, die ja auf der einen Seite gemieden wurde, vor der man total Angst gehabt hat. Auf der anderen Seite war der Henker ja aber auch der Heiler im Ort, das wissen die wenigsten. Und diese Schizophrenie, die fand ich unglaublich interessant und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben. Es sind immer merkwürdige Wege im Leben und über so einen merkwürdigen Weg habe ich dann einen Agenten kennengelernt und der hat mir eigentlich immer Mut gemacht, na, das wird was, schreiben Sie mal weiter, ich finde in der Zwischenzeit einen Verlag. Und nachdem ich dann so ungefähr so 100 Seiten geschrieben hatte, hat er mich angerufen und hat gesagt, Ullstein ist interessiert, die wollen einen Termin. Und dann habe ich mich mit denen getroffen und dann haben die gleich gesagt, wir machen eine Serie draus. Und an dem Punkt sind wir jetzt, also ich schreibe jetzt gerade an dem dritten, zwei Bücher sind schon raus. Und es wird wohl auch noch ein vierten Band geben, vielleicht auch einen fünften Band von der Henkerstochter. Sozusagen meine Ahnen haben mir das ermöglicht, dass ich jetzt meinen Lebenstraum erfülle. Und ich finde es eigentlich fast traurig, dass dieser Ahnenforscher in der Familie mittlerweile schon gestorben ist. Ich würde mich sehr gerne bei ihm bedanken und ich habe ihm deswegen auch mein erstes Buch gewidmet.
Ja, wenn ich da so hinschaue, dann stelle ich mir vor, wie viele Generationen da gelebt haben auf dem Hof und da gearbeitet haben und da geboren sind und da gestorben sind. Also es waren ungefähr 15 Generationen, die man jetzt nachvollziehen kann, wo man die Namen weiß, wo man Unterlagen findet. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich einige mehr. Also es geht gewiss noch ein paar hundert Jahre zurück, bevor man angefangen hat, Pfarrbücher zu führen. In Fraßdorf war das so um 1640, also mitten unter dem Dreißigjährigen Krieg, gingen da die Pfarrbücher los, die Aufschreibungen.
Nicht nur Bäume haben Wurzeln. Auf diese Erkenntnis ist Rupert Wörndl aus Fraßdorf schon früh gestoßen. Der Forstwissenschaftler stammt von einem Bergbauernhof mit Chiemseeblick, dessen Bewohner allesamt seine Ahnen er sehr weit zurückverfolgen kann. Offenbar hat der Hof über alle Zeiten hinweg die Familie der Jackel, so der Hausname, wenigstens so weit ernähren können, dass kein Ortswechsel, kein Aus- oder Abwandern notwendig geworden war.
Vor allem im 19. Jahrhundert wanderte rund eine halbe Million Menschen aus Bayern und der Bayerischen Pfalz aus, die meisten von ihnen in die USA. Dort suchen heute viele Nachkömmlinge nach ihren weißblauen Wurzeln und können dabei, auch online, auf umfangreiche Quellen zurückgreifen, auf Schiffs- und Einwandererlisten oder Einbürgerungsregister. Nach der Gartenarbeit ist die Familienforschung das beliebteste Hobby der Amerikaner.
Auf dem Jackelhof in Chiemgau war keiner gezwungen, sein Glück fern der Heimat zu suchen, was, so Rupert Wörndl, aber keineswegs ein sorgenfreies Leben bedeutete. In der sogenannten guten alten Zeit war das Leben für die allermeisten Menschen hart und mühsam. Eine Vielzahl heute harmloser Krankheiten noch unheilbar. Der Tod immer präsent.
Es hat natürlich wie in jeder Familie Unglücksfälle gegeben. Also das Tragischste war wahrscheinlich einmal so um 1805 rum, dass da in einem Jahr 4 Kinder gestorben sind. 3 einmal an einem Tag an Diphtherie. Die Brei hat es geheißen damals, die Bräune. Überhaupt sind natürlich sehr viele Kinder gestorben, immer viele Frauen sind sehr jung gestorben bei Geburten. Die Frauen, die da eingeheiratet haben, sind schon meistens aus dem Dorf gekommen, aus dem damaligen Gemeindegebiet oder den umliegenden Gemeinden, da wo sie die jungen Leute getroffen haben, vielleicht beim OMG oder bei irgendeinem Tanz einmal oder bei einer Hochzeit. Sonst hat es ja wenig Möglichkeiten geben, dass man sie kennenlernt. Ich habe jetzt keine so weiten Wege gehabt für meine Ahnenforschung, weil sie die meisten auch wieder da verheiratet haben im Ort. Es hat wenig gegeben, die jetzt ganz weit weggezogen sind. Das Weiteste war einmal da bei Weilheim, da oben im Forst. Da hat eine Tante von mir aufgeheiratet. Es waren schon wahrscheinlich eher ein bisschen harte Leute. Vor einem von meinen Vorfahren, der so um 1850 gelebt hat, da weiß man, dass er ziemlich viel prozessiert hat mit der Herrschaft Hohenaschau. Da ist sie mal über um Grundstück gegangen und da war der sehr unnachgiebig und muss da schon ziemlich penetrant gewesen sein. Es war halt noch ein wesentlich ärmeres Leben als wir rund im Dorf. Man hat ja immer weite Fußstrecken zurücklegen müssen. In die Kirche ist man ja nicht nur sonntags gegangen, sondern auch unter der Woche. Oft die alten Leute meistens alle Tag. Und das war ja eine Stunde zum Gehen einfach. Und dann allem dazu weite Wegstrecken. Die Kinder sind da auch schon eingespannt worden. Also das war oft schon sehr hart. Und hat wahrscheinlich die Leute schon ein bisschen auch geprägt. Ja, einer ist einmal Pfarrer geworden, ein Großonkel von mir. Das war ja früher natürlich das Hexte für die Familie, wenn einer von den nachgeborenen Buben auf geistlich studiert hat. Und da hat man natürlich meistens Unterstützung braucht von der Dorfbevölkerung oder vom örtlichen Pfarrer. sonst hätte sie diese Familie da nicht leisten können. Und der war dann in Tölz, war der Benefiziat.
Ein Fazit. Familienforscher sind heute nicht mehr nur schrullige Außenseiter älteren Semesters, die ihre Enkelkinder mit Stammbäumen beglücken wollen. Die Frage, wo stamme ich her, bewegt gerade in einer globalen Welt immer mehr jüngere Leute. Dabei ist die Suche nach der eigenen Identität nur ein Beweggrund. Ein anderer ist das Zerbrechen vieler Familien. Was an Zusammenhalt und Bindung in der Gegenwart abhanden gekommen ist, sollen die Familienmitglieder der Vergangenheit die Ahnen ersetzen. Und dann gibt's noch die Leute, die einfach aus Spaß und der Freude, wie einst Sherlock Holmes, schwierige Rätsel lösen. Sie betreiben die Genealogie zur Befriedigung eines detektivischen Drangs und lassen sich auch von Rückschlägen nicht bremsen.
Man kann nicht einfach sagen, gleicher Name ist mein Vorfahre, den trage ich jetzt einfach rein. Das kann man nicht so machen. Also bei meiner direkten Linie war es so, dass ich es 3 Jahre lang habe schweben lassen. Ich habe nicht sagen können, ist das jetzt wirklich meine Verwandtschaft oder nicht. Es kann immer ein Fehler sein, eben falsche Eintrag oder was. Ganz sicher ist nie was.
Ich glaube schon, dass in der heutigen Zeit, wo vieles unübersichtlicher wird und globalisierter, Menschen das Bedürfnis haben zu wissen, woher sie kommen, um damit ein Bausteinchen auch zu gewinnen für die Frage, wer sie denn eigentlich sind. Jetzt fände ich es persönlich ganz falsch, wenn ich sage, ich bin von meinen Vorfahren und von meinen familiären Wurzeln her also vorbestimmt. Als wäre der Mensch sowas wie ein Rassepferd oder ein Rassehund, der über Generationen und Generationen hin dann das Erbgut seiner Vorfahren möglichst weitertragen soll. Also da wäre dann die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung doch sehr viel zu kurz gesehen. Jeder muss sein Leben selber finden und gestalten und er kann und manchmal muss er sich vielleicht sogar von dem freimachen, was ihm da mitgegeben worden ist, um einigermaßen glücklich leben zu können. Aber es trägt doch erheblich dazu bei, einmal zu wissen, was denn alles auf mich eingewirkt hat.
Und ich glaube, wir fühlen uns oft sehr alleine. Und deswegen glaube ich, dass die Leute, wenn sie sie schon nicht im Haus haben, ihre Verwandten dann eben in irgendwelchen Dokumenten suchen und einem das Gefühl gibt, in einer großen Familie zu leben.
Also irgendwo muss man weitermachen, man findet immer irgendwas. Mir wäre jetzt hoffentlich nie langweilig dabei.
Wo stamme ich her? Wo gehöre ich hin? Ahnenforschung im Aufschwung. Sie hörten ein Feature von Regina Vandal. Sprecher Ilse Neubauer und Alexander Duda. Regie Eva Demmelhuber. Technik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber.
Ich bin sehr froh, dass ich in der Zeit jetzt lebe. Also die gute alte Zeit, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich also heute lebe und auch sehr froh, dass ich in Deutschland lebe.